Ja, auch meinerseits einen guten Morgen. Allerseits, wie Wolfgang Schäfer schon in der Ankündigung gesagt hat, soll es hier um den psychologischen Aspekt unseres Problems der faszinierenden digitalen Technik gehen, wobei eben dann tatsächlich die Frage der elektronischen Medien und der Möglichkeit, mit den elektronischen Medien Beziehung zur Wirklichkeit, zu sich selbst und zu anderen ganz anders gestalten zu können, soll um diesen Aspekt vor allem der medialen Begründung des Ichs in meinem Referat gehen. Immer dann, wenn es zu grundlegenden Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft aufgrund technischer Innovationen kommt, verändern sich auch die Verhaltensmuster und die psychische Struktur der vielen, also das, was Erich Fromm den Sozialcharakter nennt. Dies gilt nicht unbedingt flächendeckend, aber doch für bestimmte gesellschaftliche Gruppierungen und im Blick auf das, was man auch den Geist einer Gesellschaft nennt oder einer Epoche. Fragen wir also zunächst nach diesen technischen Innovationen, die mit Recht eine digitale Revolution genannt werden, wobei das erkenntnisleitende Interesse schon immer eben ein psychologisches ist. Und unter diesem psychologischen Gesichtspunkt kann man wirklich von einer Revolution sprechen, weil das gestern immer wieder diskutiert worden ist, ob es eine Evolution oder Revolution ist. Wie die industrielle Revolution oder Revolutionen von großen technischen Innovationen wie die Nutzung der Dampfkraft, der Elektrizität, des Erdöls oder die Erfindung der Telefonie befeuert wurde, so lassen sich auch bei der digitalen Revolution einige technische Entwicklungen namhaft machen, die zu einer Umwälzung der Produktionsweise, der Organisation der Arbeit, des gesellschaftlichen Miteinanders und des persönlichen Lebens geführt haben. Von besonderer Relevanz sind hier die Digitalisierung, als eben das, dass man alles auf 0 und 1 zurückführen kann, die Digitalisierung, die dann eben auch die neuen Möglichkeiten elektronischer Medien und der Vernetzungstechnik mit sich gebracht haben. Ich nenne immer diese drei, weil ich denke, das sind drei doch voneinander abgrenzbare, aber ganz wesentliche Aspekte dieser technischen Innovationen, die zur Veränderung des Menschen geführt haben. Wie gesagt, das gilt auch in psychologischer Perspektive, also wenn man fragt, welche Aspekte der digitalen Revolution zu neuen und verstärkten Antriebskräften bei Menschen geführt haben, sodass es zu einer neuen leidenschaftlichen, zu einem neuen leidenschaftlichen Streben der vielen Menschen kommt. So haben vor allem Soziologen, wie etwa der hier schon wiederholt erwähnte Hartmut Rosa, auf das Beschleunigungsstreben oder auf das Streben, alles hocheffizient, noch effektiver, noch produktiver machen zu wollen, hingewiesen. Psychologisch lässt sich als neue Antriebskraft, psychologisch fällt als neue Antriebskraft auf, dass immer mehr Menschen glauben, alles zu können und allmächtig zu sein, weil sie mit Hilfe des technischen Equipments nie mehr sich ohnmächtig, hilflos oder alleingelassen erleben müssen. Meine eigenen Überlegungen und Beobachtungen knüpfen direkt an die subjektiv erfahrbare Möglichkeit der Digitalisierung, der elektronischen Medien und der Vernetzungstechnik an, nämlich bisherige Begrenzungen, Abhängigkeiten, Bindungen beseitigen zu können, sodass die digitale Revolution vor allem unter dem Aspekt der Entgrenzungsmöglichkeiten gesehen werden. Ich bevorzuge eben auch hier nicht den Begriff der Beschleunigung, weil das nur die Entgrenzung im Blick auf die Zeit ist, sondern eben überhaupt den Begriff der Entgrenzung im Sinne dessen, dass wir technisch imstande sind, Grenzen einfach zu beseitigen. Also nicht Grenzen nach weiter hinten zu verlegen, das natürlich auch, sondern das eigentliche Moment, was faszinierend ist, dass man mit Hilfe dieser technischen Innovationen Grenzen, die zur Natur des Menschen, zum Zusammenleben des Menschen gehört haben, dass solche Grenzen einfach beseitigt werden können. Und daher glaube ich, dass der Begriff der Entgrenzung an der Stelle tatsächlich sehr viel zutreffender ist als nur der Aspekt der Beschleunigung. Die überwältigenden Errungenschaften im Bereich digitaler Technik und elektronischer Medien sowie der Vernetzung haben eine bisher kaum vorstellbare Entgrenzungsdynamik in Gang gesetzt, die inzwischen sämtliche Forschungs- und Lebensbereiche verändert hat. Um dies an einem kleinen, aber nichtsdestotrotz sehr weitreichenden Teilaspekt, nämlich an der Entgrenzung der Mess- und Rechenfähigkeit zu verdeutlichen. Ergebnisse von Blutuntersuchungen oder Computertomografien oder sind in erster Linie Ergebnisse von Zählen als der einfachsten Form des Messens und von Rechnen. Ob mit bildgebenden Verfahren Gehirntumore oder die Wirkungen von Traumatisierung oder Alkoholabusus sichtbar gemacht werden, ob Kameras mit Lichtverstärkern eine minimalinvasive Operationstechnik und Magen- und Darmspiegelungen ermöglichen, ob mit der Magnetresonanztechnik Details eines Bandscheibenvorfalls festgestellt werden können, oder ob ein Schmuseroboter Streicheleinheiten gewährt. Voraussetzung ist immer eine von Grenzen der Berechenbarkeit befreite Rechenleistung, die eben erst mit der Digitalisierung des Zählens mit Hilfe von Rechnern möglich wurde. Bereits dieses einfache Beispiel macht deutlich, welche Entgrenzungsmöglichkeiten mit der Digitalisierung einhergehen und welche ungeheure Faszination von Digitalisierung ausgeht. Ähnliches ließe sich von anderen Aspekten der digitalen Revolution, den elektronischen Medien und der Vernetzungstechnik sagen. Sie machen die Kommunikation und die Unterhaltung von Raum und Zeit unabhängig, sorgen für einen sekundenschnellen Wissens- und Informationstransfer und ermöglichen bildgebende Verfahren etwa bei der Erforschung von Hirnaktivitäten. Die fantastischen Entgrenzungsmöglichkeiten führen dazu, dass technische Lösungen und eine grenzenbeseitigende Technik als Schlüsselwort zur Lösung fast aller wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und menschlichen Probleme angesehen werden. Entgrenzungstechniken werden in den Rang von Universalheilmitteln erhoben. Alles, was den Menschen bindet und was ihn also begrenzt, soll mit Hilfe digitaler Technik und elektronischer Medien beseitigt werden. Allein dieser Stellenwert entgrenzender Technik hat bereits Auswirkungen auf den Menschen. Denn man muss schon ziemlich von gestern sein, wenn man noch immer eine Landkarte zur Hand nimmt, um von A nach B zu kommen, statt mit Hilfe des Navis die Staus zu umfahren und sich kompetent und sicher ans Ziel führen zu lassen. Entgrenzende Techniken zu nutzen, ist zum vernünftigsten und normalsten der Welt geworden. Ihre Nutzung lässt uns immer stärker die Erfahrung machen, dass das Beseitigen von Grenzen und das Beseitigen von Bindungen Probleme löst und einen weiterbringt. Allein deshalb schon ist es plausibel, dass immer mehr Menschen entgrenzende Technik und Techniken gut finden und selbst ein Streben nach Entgrenzung entwickeln. Die Auswirkungen der Entgrenzungsmöglichkeiten lassen sich auch in der Wirtschaft und bei der Organisation von Arbeit beobachten. Was heute unter globalisierter Wirtschaft verstanden wird, ist weitgehend das Ergebnis entgrenzter Produktionsvorgänge. Mit Entgrenzung der Produktion ist dabei nicht nur deren Verlagerung in Billiglohnländer gemeint, sondern auch das Outsourcen von Produktionsteilen oder die globale Entgrenzung von Herstellung, Entwicklung, Finanzierung, Marketing und Vertrieb eines Produkts. Eine solche Entgrenzung der Produktion ist freilich kaum zu realisieren, wenn es nicht gleichzeitig zu einem Abbau der Handelsbeschränkungen und der nationalen Subventionen kommt und im Gegenzug die Förderung der Mobilisierung der Produktionsprozesse und die Mobilität der an ihnen Beteiligten vorangetrieben wird. Das sind alles Aspekte, die natürlich gestern in den Referaten auch genannt wurden, aber die ich trotzdem hier noch einmal ein Stück Revue passieren lassen möchte, eben aus einer psychologischen Perspektive, was das mit dem Menschen macht. Die Wirtschaft hat sich im Güterproduzierenden und im Dienstleistungsbereich die mit den technischen Innovationen einhergehenden Entgrenzungsmöglichkeiten noch ganz anders zu eigen gemacht. Galt bisher, dass die zu verkaufenden Produkte mit menschlichen Eigenschaften versehen werden, weshalb nicht das Waschmittel, sondern etwa das Gefühl der Reinheit zum Kauf angeboten wird und also zum Produkt ein Mehrwert zugeschrieben wird, dem Produkt ein Mehrwert zugeschrieben wird, der sich eben dann besser verkaufen lässt. So machen digitale Technik und elektronische Medien es heute möglich, Wirklichkeitskonstruktionen und Erlebniswelten zu verkaufen, denen dann ein Produkt zugeordnet wird. Ganz besonders deutlich tritt die Produktion von Events und Erlebnissen im immer größer werdenden Bereich der Kulturindustrie zutage, vom Kunstausstellungstourismus über das Musical-Event zur Museumsnacht. Ob es um den Verkauf von Kultur, von Autos oder etwa den Leistungen eines Steuerberaters geht, angeboten und verkauft werden Lebenswelten, emotionale Wirklichkeiten, Lebensstile, Erregungszustände, übermäßiger Freude etwa, oder verrückter Liebe, oder mächtiger Potenz, oder heftiger Leidenschaftlichkeit. Wir müssen nur mal die Werbung angucken. Vor 50, 60 Jahren würden Sie die Menschen, die in der Werbung gezeigt werden, die würden Sie alle in die Psychiatrie stecken. Die sind ja verrückt. Nein, sie sind einfach ein Ausdruck eines absolut ungebundenen, entgrenzten Affektlebens. Und das ist attraktiv heutzutage. Und das wird mit dem Produkt verbunden. Mein Steuerberater beglückt mich regelmäßig mit dem Slogan: Beratung braucht Leidenschaft. Wie wenn es mir an Leidenschaft mangelte und er statt meiner die Leidenschaft ausleben müsste, damit dem Staat nicht zu viel Geld geschenkt wird. Das ist die Logik, die dahinter steht. Wer immer heute kommerziellen Erfolg haben will, muss nicht nur bei den Produktionsvorgängen die Möglichkeiten der Entgrenzung nutzen, sondern auch das Produkt selbst entgrenzen und auf Emotionalisierung und Sentimentalisierung setzen. Die zum Kauf angebotenen Wirklichkeiten und Erlebniswelten lassen sich heute ohne großen Aufwand und mit allen Finessen der Inszenierung und der Simulation über das mediale Verbundensein auf Schritt und Tritt an Mann, Frau und Kind bringen. Nicht die Produktbindung wird dabei angestrebt, sondern die Bindung an die inszenierte emotionale Wirklichkeit und Lebenswelt, die Bindung an deren Symbolisierungen in Gestalt von Firmenlogos oder anderen Erkennungsmerkmalen und die damit verknüpfte, meist illusionäre, Erfahrung und Befriedigung seelischer Fähigkeiten, Sehnsüchte und Bedürfnisse. Der Endpunkt einer solchen Entwicklung und Entgrenzung der Produkte ist eine Welt, in der praktisch jede Aktivität zum inszenierten und simulierten Erlebnis wird. Das Leben, und hier vor allem das seelische Leben, mit seinen Gefühlen, mit seinen Leidenschaften, Wünschen, Vorlieben und Abneigungen, wird zur Ware außerhalb von uns, die sich aneignen und konsumieren lässt. Die Kommunikation- und Kulturindustrie stellt das seelische Erleben und Leben her, und wir kaufen ihr die Erlebnisse und die Gefühle ab, indem wir für den Zugang zu den angebotenen Erlebniswelten zahlen. Wenden wir uns noch kurz der Entgrenzung bei der Organisation von Arbeit zu. Bei der Arbeitsorganisation begegnen uns inzwischen die Entgrenzungsmöglichkeiten vermehrt als Entgrenzungsforderungen mit durchaus zweifelhaften Auswirkungen. Entgrenzung bedeutet, und das ist übrigens interessant, dass der Begriff der Entgrenzung vor allem bei den Arbeitssoziologen entwickelt wurde und die begriffen haben, welche Bedeutung in diesem Begriff der Entgrenzung tatsächlich steckt. Entgrenzung bedeutet in der Arbeitswelt nicht nur, in den Genuss flexiblerer Arbeitszeiten und Teilarbeit zu kommen. Die Flexibilisierung der Arbeitswelt zeigt sich auch in Forderungen, seine Verfügbarkeit noch stärker den Anforderungen des Produktionsprozesses anzupassen, Bekenntnisse zur Corporate Identity nicht nur auf den Lippen zu tragen und die eigene Persönlichkeit über Trainings zu verändern. Es gibt kaum noch etwas, was der Flexibilisierung entkommt, wobei eben Flexibilisierung in der Regel als Forderung auftritt. Auch die persönlichen Begrenztheiten zu entgrenzen und sich von Bindungen frei zu machen. Wichtige Instrumente zur Durchsetzung der Entgrenzungsforderungen sind ungesicherte Arbeitsplätze, das Rückfahren der sozialen Leistungen und die Subjektivierung der Arbeit. Bei letzterer wird die Hauptlast der Verantwortung auf den Arbeitenden selbst gelegt. Für die Arbeitskraft oder den Selbstunternehmer wird Arbeit von etwas Vorgegebenem zu etwas, was man selbst zu geben hat, zu steuern und zu kontrollieren hat. Statt in den Genuss der Vorsorge, der Fürsorge, der Vorleistung und Weisung eines Arbeitgebers zu kommen, sind die unternehmerischen Leistungen von der Arbeitskraft selbst zu erbringen. Die Folge ist eine ungeheure Selbstausbeutung der Berufstätigen. Der berufliche Erfolg hängt zunehmend davon ab, dass man die Grenzen seiner Arbeitskraft, seiner psychischen Belastbarkeit, seiner biologischen Rhythmen, seiner familiären Bindungen und so weiter ignoriert, um seine eigenen Ressourcen maximal auszubeuten. Der Unterschied zu früher besteht darin, dass es keinen Vorgesetzten braucht, der einen ausbeutet, sondern dass die Betreffenden selbst von diesem Entgrenzungsstreben geritten werden, bei dem sie permanent über ihre Grenzen leben und sich selbst ausbeuten. Sowohl die faszinierenden technischen Entgrenzungsmöglichkeiten als auch die vor allem im Berufsleben zu akzeptierenden Entgrenzungsforderungen bleiben nicht ohne Wirkung auf die Psyche des Menschen. Im Ergebnis entwickeln immer mehr Menschen ein tiefreichendes Entgrenzungsstreben und tun also selbst nichts lieber, als Möglichkeiten der Entgrenzung selbst zu realisieren beziehungsweise an Entgrenzungsvorgängen Anteil zu haben. Wie das im Einzelnen psychologisch möglich ist, über Identifizierung und über die mit einer Reaktionsbildung, will ich hier außen vor lassen, aber da gibt es gute psychologische Erklärungen dafür, wie es zu so einer Verinnerlichung und damit eben zu diesem Entgrenzungsstreben als einer mächtigen Grundstrebung im Menschen, wie es da dazu kommt. Dies allerdings bedeutet, dass es zu einer besonderen psychischen Strukturbildung oder mit fromm gesprochen, zu einer Sozialcharakterbildung in den vielen Menschen kommt, bei der das Entgrenzungsstreben ein wichtiger Charakterzug ist. Dass es zu einer solchen neuen, verinnerlichten Bezogenheitsstruktur gekommen ist, die das Selbsterleben und das Miteinander merklich verändert hat, ist von vielen Forschern erkannt und beschrieben worden und spiegelt sich zum Beispiel in Kennzeichnungen wie Risikogesellschaft bei Ulrich Beck, Erlebnisgesellschaft bei Gerhard Schulze oder der flexible Mensch bei Richard Sennett oder der flüchtigen Moderne bei Sigmund Bauman wieder. In psychologischer Perspektive wurden die Veränderungen vor allem als neue Persönlichkeitstypen beschrieben. Sie reichen vom proteischen Selbst bei Robert Lifton bis zur postheroischen Persönlichkeit bei Martin Dornes. In der Tradition des frommschen sozialcharakterologischen Denkens hat Michael Makobe 1999 den interaktiven Charakter beschrieben, während ich selbst 2005 den ich-orientierten Charakter in seinen bewussten und unbewussten Aspekten zur Darstellung gebracht habe. Das Entgrenzungsstreben ist bei dieser Charakterbildung ein ganz hervorstechender Charakterzug. Es steht im Dienste, dieses Streben steht im Dienste einer Grundstrebung, die sich gegen jede Art von Vorgaben und Maßgaben stellt, die keinerlei Grenzen anerkennen will und alles selbst bestimmt, neu und anders erschaffen will. Ich habe diese Charakterorientierung ich-orientiert genannt, weil sie alles selbst bestimmen will. Ich-orientierte Menschen sind übersensibel für alles, was sie begrenzen und was sie binden könnte oder wo andere ihnen eine Grenze oder Verbindlichkeit zumuten könnten. Sie streben nach einer grenzenlosen Freiheit, die aber, anders als beim Egoismus, auch anders als beim Narzissmus, jedem anderen Menschen eben auch zugestanden wird. Die Ich-Orientierung gibt es meiner Beobachtung nach in zwei Versionen, ähnlich wie bei der autoritären Orientierung, die von Fromm zuerst beschrieben wurde, wo es eben den aktiv-sadistischen, Herrschaft ausübenden Typus gibt und den unterwürfigen, masochistischen Typus gibt. Auch hier in zwei Versionen, nämlich einer aktiven und einer passiven. Ähnlich, wie gesagt, wie beim Autoritären, will der aktiv-ich-orientierte sich selbst und seine Umwelt, seinen Lebensstil und seine Erlebniswelt, will er sie selbst neu erfinden, also aktiv, und produziert selbst entgrenzte Wirklichkeiten, Gefühle und Erlebnisse. Während der passiv-ich-orientierte will an derart neu konstruierten Wirklichkeitskonstruktionen selbstbestimmt Anteil haben und wählt also die Lebenswelt, den Lifestyle, die Marke und den Musikstil, die zu ihm passen. Die Wendung, das passt zu mir, ist ein typisches Indiz für eine solche passive Form des entgrenzten, ich-orientierten Menschen. Dass durch die fantastischen Möglichkeiten digitaler Technik, elektronischer Medien, Vernetzungstechnik erzeugte Entgrenzungsstreben, steht jedoch nicht immer im Dienste einer solchen total selbstbestimmten Charakterorientierung. Es gibt auch unabhängig von der Ich-Orientierung, gibt es auch dieses Entgrenzungsstreben unabhängig von der Ich-Orientierung und zeigt dann durchaus etwas Rationales und Funktionales. Es nutzt also diese Möglichkeiten digitaler und medialer Entgrenzung, kann aber auch Grenzen akzeptieren und deren Sinn anerkennen. Es ist also nicht das Entgrenzungsstreben per se, was sozusagen schon immer einen fragwürdigen Effekt haben muss oder im Fromsch gesprochen einen nicht produktiven Effekt haben muss, sondern es gibt sehr wohl dieses Entgrenzungsstreben, das nicht im Dienste einer solchen ich-orientierten Sozialcharakterbildung steht. Man könnte das funktionale Entgrenzungsstreben nennen, das sich bei näherem Hinsehen dadurch auszeichnet, dass es entgrenzende Techniken nutzt, um die eigenen Möglichkeiten zu denken, zu fühlen, zu wollen und zu handeln zum Ausdruck zu bringen, um so das Vermögen des Menschen als Menschen zu verstärken. Man kann eine Internetsuchmaschine nutzen, um das eigene Denken und Urteilsvermögen zu befördern oder um es zu erübrigen und auszuschalten. Das Ziel funktionalen Entgrenzungsstrebens ist immer, die menschliche Kreativität im eigenen Denken, Fühlen und Handeln zu stärken. Ähnlich wie Fromm bei der Orientierung am Haben, zwischen einem funktionalen Haben und einem charakterologischen Haben unterscheidet, so ist auch bei der Nutzung der Entgrenzungsmöglichkeiten ein funktionales von einem charakterbedingten zu unterscheiden. Ist das Entgrenzungsstreben ein Charakterzug des ich-orientierten Charakters, dann duldet es kaum Kompromisse, kaum Einschränkungen und kaum erforderliche Rücksichtnahmen oder Bindungen oder Verbindlichkeit. Eben weil es von der Charakterorientierung angetrieben wird, Wirklichkeit selbstbestimmt und neu und anders gestalten und erschaffen zu wollen, kann es keine Rücksicht auf soziale Vorgaben oder naturale Maßgaben nehmen, wird reale Grenzen notfalls eben ausblenden, beziehungsweise durch die Erzeugung einer neuen und anderen Wirklichkeit beseitigen. Eben das ist die große Faszination, die von digitaler Technik und von den elektronischen Medien ausgeht, Wirklichkeit neu und anders herstellen zu können. Dies gilt nicht nur im Blick auf die Wirklichkeit oder, wenn man mit Rosa sprechen will, auf den Weltbezug, der uns die Wirklichkeit und die Welt, die uns umgibt, sondern auch im Blick auf die Wirklichkeit, die wir selbst mit unserem Körper und unseren kognitiven und emotionalen Kräften sind. Und der Beitrag, den Herr Dickel hier halten sollte und der von Herrn Joach gestern hier eingebracht wurde, da geht es genau um diese Enhancement-Möglichkeiten und der Beziehung zwischen Seele und Körper. Genau da aber betritt das Entgrenzungsstreben auf weiten Strecken Neuland. Denn bisher galt, den Menschen in seinen ihm eigenen Möglichkeiten und Grenzen zur Entdeckung zu bringen und auf diese Weise zu verändern und zu optimieren. Der entgrenzungswillige, ich-orientierte erlebt die eigenen psychischen und geistigen Möglichkeiten vor allem in ihrer Begrenztheit und will deshalb den Menschen und seine Psyche neu erfinden. Um nachvollziehen zu können, wie eine solche mentale Neukonstruktion des Menschen bewerkstelligt werden kann, müsste ich hier, ich sage müsste, weil ich diesen Kapitel aus Zeitgründen jetzt einfach gestrichen habe im Vortrag, müsste ich etwas über die Techniken der Entgrenzung, der psychischen Entgrenzung hier vortragen, nämlich zum einen der Möglichkeit über Inszenierung von Wirklichkeit, die Wirklichkeit zu entgrenzen, und zum anderen über die Technik der Simulation, das heißt über die Erzeugung von virtuellen Wirklichkeiten, eben die Wirklichkeit neu und anders schaffen zu können. Kurz zusammengefasst, Inszenierung kann man etwa mit dem vergleichen, was man ein Leben in Rollen nennt, wo also ich in ganz bestimmte, eine große Fähigkeit entwickeln, in diese oder jene Rolle zu schlüpfen. Kennzeichnend aber für die Inszenierung ist, dass jemand, der in einer Rolle ist, immer noch einmal weiß, das ist jetzt meine Rolle und ich bin aber jemand anderer eigentlich. Und er lebt von mir aus die Rolle perfekt in seinem Berufsleben, aber wenn er nach Hause kommt und die Füße ausstreckt, dann wird er auf einmal wieder er selbst. Ja, also da, das ist ein inszeniertes, psychisches inszeniertes Leben, wo jemand in unterschiedlichste Rollen schlüpfen kann, aber immer noch eine klare Vorstellung von dem hat, wer er oder sie selbst ist im Unterschied zu der Rolle, die man wahrnimmt. Anders bei der Simulation. Eine Simulation lebt davon, wie ein Flugsimulator, dass man die Realität, den Bezug zur Realität und die Kontrolle der Realität, dass man die hinter sich lässt. Nur wenn man sozusagen nicht mehr merkt, dass es nur eine Simulation ist, wenn man das nicht mehr merkt, kann man erfolgreich, sagen wir mal, eine Operationstechnik am Simulator erlernen. Und das Gleiche gilt eben auch, wenn es um die Konstruktion der Persönlichkeit geht, dass solche Menschen in bestimmte sich neu erfinden, als was weiß ich, immer nur freundliche, zuvorkommende, liebenswerte Menschen neu erfinden und so identifiziert damit sind, dass sie es nicht mehr merken, dass es noch eine andere Seite gibt, höchstens in ihren Träumen noch zum Vorschein kommt, dass sie mit heftigen Aggressionen, Ängsten oder sonst was befasst sind. Also da, wo sozusagen das Bewusstsein ausgeschaltet ist und die Steuerungsmöglichkeit des Menschen ausgeschaltet ist, wie im Schlaf, nur da kommt dann sozusagen noch etwas anderes zum Vorschein, aber ansonsten erlebt ein solcher Mensch tatsächlich keine negativen Gefühle mehr, als Beispiel gegenüber anderen. Und auch neurobiologisch und neurologisch gesehen sind Simulation und Inszenierung zwei völlig unterschiedliche Dinge. Bei der Simulation kommt es tatsächlich zu entsprechenden neuronalen Veränderungen im Gehirn, während eben bei der Inszenierung solche Dinge immer sozusagen nur auf einer Spielfläche stattfinden, während es andererseits ein fest verankerte Synapsenverbindungen, neuronale Netzwerkverbindungen gibt, die mit den emotionalen Zentren verquickt sind in einer ganz bestimmten Weise, die eben eine Persönlichkeit noch als eine Persönlichkeit kennzeichnen, die jenseits ihrer Rollen zum Vorschein kommt. Also so viel, man müsste das ausführlicher behandeln, ich will es hier in dieser abgekürzten Weise nur andeuten. Die Entgrenzung der eigenen Persönlichkeit durch Inszenierung und Simulation ist nicht neu, das gab es schon immer. Neu ist ihre Zugänglichkeit und ihre Verfügbarkeit für alle über die elektronischen Medien und die Vernetzungstechnik. Neu ist auch ihre Erzeugung und Perfektionierung mit Hilfe entsprechender Softwares. Vor allem aber ist das Streben vieler Menschen neu durch die Teilhabe an inszenierten und simulierten Emotionalitäten, Aspekte der eigenen Persönlichkeit entgrenzen zu können und sich auf diese Weise psychisch neu zu erfinden. Von dieser psychischen Neukonstruktion als Ausdruck eines charakterbedingten Entgrenzungsstrebens soll es nun noch genauer gehen. Um welche Aspekte der Persönlichkeit geht es hier vor allem? Ich denke, es geht in psychologischer Perspektive vor allem um 5 Aspekte der Persönlichkeit, nämlich um die eigenen Antriebskräfte, die eigenen psychischen Antriebskräfte oder wenn Sie können das auch, was weiß ich, Gedächtnisleistungen mit Hilfe der empirischen Psychologie sagen oder mit der Neurobiologie von entsprechenden Netzwerkbildungen, neuronalen Netzwerkbildungen. Das sind nur andere Ausdrucksweisen, die gleiche Wirkung haben, nämlich dass wir von inneren Kräften angetrieben werden, also aus einer im Menschen selbst wurzelnden Aktivitätsvermögen her uns verhalten, mit denen wir eben fähig sind, dann nicht nur aufgrund äußerer und innerer Reize, sondern eben auch selbsttätig, das heißt aus eigenem Antrieb aktiv zu werden, das meint man mit den psychischen Antriebskräften. Es geht zum anderen um das Identitätserleben, das es uns ermöglicht, uns in relativer Unabhängigkeit von äußeren Bezugsgrößen als abgegrenzt, also als autonom oder als identisch, wo wir das Gefühl haben, so sind wir stimmig, oder als zugehörig zu erleben. Das Identitätserleben hat ganz viel mit dem Gefühl der Zugehörigkeit zu tun und auch, was dazu gehört, uns wert zu erleben. Alles das ist begründet in unseren eigenen inneren psychischen Strukturbildungen, die ein bestimmtes Identitätserleben ermöglichen, wobei, wenn ich sage bestimmtes, heißt das nicht, dass es immer ein und dasselbe sein muss, sondern das kann natürlich in tausend verschiedenen Facetten zum Ausdruck kommen. Es geht drittens um die Beziehungsfähigkeit, womit gemeint ist, dass wir auf die Wirklichkeit, auf andere Menschen und auf uns selbst aufgrund eigener emotionaler Bindungskräfte bezogen sein können. Es geht viertens um die normative Steuerungsfähigkeit aufgrund von verinnerlichten Idealen, Wertvorstellungen und Geboten. Also das, was man gemeinhin mit den Funktionen von Ich und Ich-Ideal und Über-Ich nennt. Und schließlich fünftens, es geht um die Gefühlsfähigkeit, mit der wir fähig sind, eigene Affekte und Gefühle zu spüren, um so ihre regulierende, ihre belebende und Bindung ermöglichende Funktion nutzen zu können. Das sind drei wesentliche Funktionen unserer Gefühlsfähigkeit. Ausgangspunkt bei allen genannten Aspekten ist die alltägliche Erfahrung, dass die eigene Persönlichkeit als zu begrenzt und zu ambivalent erlebt wird, ja oft als kontraproduktiv erlebt wird und deshalb eine Lösung gesucht wird, die die Bindung an die entsprechenden psychischen Strukturbildungen unwirksam zu machen versucht. Fangen wir mit dem ersten Aspekt an, mit den eigenen Antriebskräften. Alles, was einen aus eigenem Antrieb aktiv sein lässt, was ihn motiviert, was ihn belebt, was ihn interessiert, hat angesichts der mitreißenden, begeisternden und stimulierenden Effekte inszenierter und virtueller Erlebnisangebote kaum noch eine Chance mithalten zu können. Sodass die eigenen Antriebskräfte immer weniger praktiziert und also sozusagen deaktiviert werden. Erkennbar ist diese Deaktivierung daran, dass es zum Beispiel immer erst etwas Interessantes braucht, um ein Interesse spüren zu können. Um selbst wahrnehmen zu können, dass man etwas will und aktiv wird, braucht es immer mehr zuerst eine Art von Beseelung, von Animation. Und dies selbst dann, wenn es um das Bedürfnis nach zwischenmenschlicher Liebe oder nach sexueller Befriedigung geht. Die Richtung der Aktivierung ist bei der Deaktivierung der eigenen Antriebskräfte grundsätzlich umgedreht. Belebung, Aktivität, Wirksamkeit, Gestaltungskraft, dies alles geht statt vom Menschen, von den Erlebnisangeboten aus. Ein zweiter Aspekt hinsichtlich des Identitätserlebens gilt, wer sich wirklich frei erleben will, muss auch sein vertrautes Identitätserleben hinter sich lassen können. Das heißt, auf ein definiertes, begrenztes, Finis ist die Grenze, auf ein definiertes Selbst verzichten. Das Selbst muss vielmehr je nach Anlass, Situation und Lust durch ein neu erfundenes Rollen-Selbst oder durch eine simulierte Identität ersetzt werden. Bei letzterer kann man selbst nicht mehr dann unterscheiden, was simuliert und was psychisch vorgegeben oder echt ist. Natürlich ist auch ein Mensch mit einem nicht entgrenzten Identitätserleben fähig, in unterschiedliche Rollen zu schlüpfen, wenn es die Situation erfordert. Er wird dabei aber immer fähig bleiben, zwischen der Rolle und dem, wer er tatsächlich ist, unterscheiden zu können. Das entgrenzte Ich-orientierte jedoch erlebt nur noch lebt nur noch in beliebigen Rollenidentitäten oder simulierten Selbstwahrnehmungen. Wenn entgrenzte Menschen deshalb von Selbstverwirklichung sprechen, meinen sie meist etwas völlig anderes als die Verwirklichung eines unverwechselbaren eigenen Selbst. Ihnen geht es um die Entgrenzung ihres Selbst durch eine Neuschöpfung, die nicht mehr an ihre Vorfindlichkeit gebunden ist. Der Anspruch bleibt bestehen dabei, in dem, wie sie sich jeweils neu erfinden, sie selbst zu sein. Auch eine andere Funktion des Identitätserlebens, nämlich sich zugehörig zu fühlen, setzt bei ich-orientierten Menschen nicht mehr an eine bestimmte innere Vorstellung von dem an, wer man ist. Vielmehr geht es gerade darum, die eigene Anpassungsfähigkeit und das Zugehörigkeitsgefühl von allen Grenzen, die auf innere Vorstellungen von einem selbst zurückgehen könnten, sich da davon zu befreien, um sich unterschiedlichsten Menschen zugehörig fühlen zu können. Der dritte Aspekt hinsichtlich der eigenen Beziehungsfähigkeit zeigt sich das Entgrenzungsstreben bei der Neukonstruktion der Persönlichkeit vor allem darin, dass die für die eigene Beziehungsfähigkeit unerlässlichen emotionalen Bindungskräfte, wie etwa Gefühle der Sehnsucht oder Gefühle des Vermissens eines anderen Menschen, Gefühle des Erinnerns an andere, Gefühle des Vertrauens in andere, Gefühle der emotionalen Nähe und des emotionalen Gleichklangs oder Gefühle des Trauerns oder Gefühle der empathischen Fürsorglichkeit oder des geteilten Leids. Das sind alles psychische Gefühlsfähigkeiten, die darauf aufbauen, dass man auf dieses Fühlen in eigenen emotionalen Bindungskräften wurzelt. Und dass solche emotionalen Bindungskräfte dann eben von solchen Menschen, ich-orientierten Menschen, als zu schwach erlebt werden, angesichts der fantastischen Liebesgeschichten und Lebensdramatik, die uns über die Medien frei Haus geliefert werden. Die Begrenztheit der eigenen Bindungskräfte zeigt sich auch darin, dass sie mit rivalisierenden, entwertenden, feindseligen Gefühlen beziehungsweise auf sich selbst hingesehen mit eigenen Minderwertigkeitsgefühlen verquickt sind, die sich dann störend auf das Beziehungsleben auswirken. Ich skizziere die Dinge immer hier in einer etwas übertriebenen Form. Ich denke, im einzelnen Menschen gibt es ja immer Mischungen, gibt es immer auch beides, aber man spürt durchaus die Tendenz, in die sich etwas entwickelt. Weil die eigenen emotionalen Bindungskräfte als zu einschränkend oder als zu ambivalent oder manchmal auch als kontraproduktiv erlebt werden, werden sie nach Möglichkeit ausgeblendet. Ich drücke mich hier bewusst etwas vorsichtig aus und spreche davon, dass sie nach Möglichkeit ausgeblendet werden. Denn sie lassen sich bei den meisten Menschen nicht völlig aus der Welt schaffen und verdrängen und verleugnen, sondern kommen in bestimmten Situationen dann doch die große Sehnsucht oder als heftige Eifersucht wieder zum Vorschein. Der von Computerprogrammen entliehene Begriff der Deaktivierung eigener Persönlichkeitsaspekte beschreibt das Phänomen ganz gut, weil auch bei noch so ich-orientierten Menschen die gewachsene psychische Struktur noch immer im Programm vorhanden ist, auch wenn sie ausgeblendet oder eben wie bei einem Programm deaktiviert ist, ein Häkchen davor gemacht ist, mit dem etwas seine Aktivität nicht mehr entfalten kann. Zu betonen ist auch, dass ich-orientierte Menschen sich zwar von ihren emotionalen Bindungskräften entbinden wollen, um bindungslos verbunden ein völlig selbstbestimmtes Bezogensein zu leben, Es ist aber gerade nicht so, wie das derzeit diskutierte Buch Generation beziehungsunfähig von Michael Nass suggeriert, dass die Menschen beziehungsunfähig würden, nur weil sie bei der Gestaltung von Beziehungen nicht auf die eigenen Bindungskräfte setzen. Ich-orientierte Menschen pflegen sehr wohl Beziehungen, aber nicht dadurch, dass sie mit ihren eigenen emotionalen Bindungskräften interagieren, sondern indem sie Kontakte pflegen. Kontakte basieren auf einem Verbundensein mittels Kontaktmedien, ohne dass damit eine Bindung und Verbindlichkeit einhergeht. Sie lassen sich pflegen, sind jederzeit steuerbar und der oder die Kontaktierte kann jederzeit auch auf Distanz gehalten werden. Das bindungslose Verbundensein über Kontaktmedien ist eine neue Form der alltäglichen Beziehungsgestaltung und wird auch so erlebt. Je mehr Followers und Freunde man hat, je länger man sich in den Chatrooms oder sich in Facebook aufhält, je mehr Fotos über WhatsApp auf den Weg gebracht werden und je umfangreicher das Verzeichnis von Mail- und E-Mails-Empfängern ist, desto verbundener und beziehungsstärker erlebt man sich. Auch hinsichtlich der eigenen Steuerungsfähigkeit gibt es eine solche Neukonstruktion, die ich aber jetzt hier auch aus Zeitgründen überspringen möchte. Und abschließend noch auf den fünften Punkt der Neukonstruktion der Persönlichkeit kommen möchte, nämlich zur Frage, wie ich-orientierte Menschen mit ihren eigenen Gefühlen umgehen. Auf welche Weise sind ich-orientierte Menschen gefühlsfähig, um deren regulierende und belebende Funktion nutzen zu können? Das Fühlen gehört ja neben dem Wollen und dem Fantasieren zu den wichtigsten psychischen Äußerungsweisen des Menschen. Ich-orientierte Menschen befinden sich hinsichtlich ihrer eigenen Gefühle in einem Dilemma. Auf der einen Seite sind es gerade die eigenen Gefühle, die ihnen ihre Begrenztheit und ihr Gebundensein deutlich machen, sodass sie sie hinter sich lassen wollen, die Gefühle. Andererseits sind Gefühle etwas höchst Individuelles, Lebendiges und Belebendes und eine äußerst effektive Möglichkeit, selbstbestimmt Wirklichkeit, Kontakt und Kommunikation herzustellen und mit anderen verbunden zu sein. Dieses Dilemma löst der ich-orientierte Mensch dadurch, dass er voll auf Emotion fährt, dabei aber eben nicht auf die eigenen Gefühle setzt, sondern entweder aktiv, zum Teil völlig andere Gefühle inszeniert oder simuliert, oder passiv mit den heute auf Schritt und Tritt angebotenen Gefühlsangeboten verbunden ist und also mitfühlt, statt selbst zu fühlen. Wie eingangs gezeigt wurde, hat sich die Wirtschaft auf die Produktion von seelischen Wirklichkeiten, von Gefühlen, von Leidenschaften, Erlebniswirklichkeiten kapriziert und lässt nichts unversucht, dem Konsumenten glauben zu machen, dass er produzierte seelische Wirklichkeiten, Erlebnisse, Gefühle und Leidenschaften braucht, um zufrieden, leistungsfähig, kooperativ und glücklich zu sein. Nun steht es ja nicht nur im Belieben jedes Einzelnen, ob er inszenierte oder simulierte Gefühle mitfühlt. Gerade angesichts der Erfordernisse erfolgreichen Wirtschaftens, einer reibungslosen Arbeitsorganisation und eines konfliktfreien Zusammenlebens sehen sich immer auch mehr Menschen der Erwartung ausgesetzt, sich entsprechenden Persönlichkeitstrainings zu unterziehen und sich mit antrainierten Gefühlen so zu identifizieren, dass sie nicht mehr als simulierte Gefühle wahrgenommen werden. Von immer mehr Menschen wird heute erwartet, dass sie zum Beispiel immer nur freundlich immer nur kooperativ, immer nur fair, wertschätzend, leistungsorientiert, vor allem motiviert sind. Das große Wort ist die Motivation. Dass sie keine Minderwertigkeitsgefühle kennen und dass sie keine Aggressionen gegen andere zeigen. Gelingt es Menschen, ihre Gefühle so neu zu konstruieren, dass sie nur noch Positives für sich und andere wollen und fühlen, dann werden in ihnen und auch in den anderen verstärkt die neuronalen Belohnungszentren angesprochen und entsprechende neuronale Vernetzungen verstärkt, sodass alles eher negativ erlebte Gefühle und negativ erlebte Selbstwahrnehmungen in den Hintergrund treten. Eine solche Rekonstruktion, das muss ja alles heute nicht nur neu erfunden, sondern auch rekonstruiert werden, eine solche Rekonstruktion des Gefühlslebens führt dann tatsächlich dazu, dass Ich-Orientierte nur noch Positives spüren, wahrnehmen und beurteilen können. Psychologisch gesehen kann es hierzu allerdings nur kommen, wenn negativ erlebte, wehtuende, schmerzliche Gefühle anderen gegenüber, aber auch negativ erlebte eigene Gefühle weitgehend ausgeblendet werden. Auch wenn es virtuell Fühlenden wie eine Mitteilung aus einer anderen Welt vorkommen mag, soll hier doch als Fakt gekontert werden. Wirklich wertschätzen und lieben kann man sich und andere nur, wenn man die Schattenseiten, das Schwierige und das Kritische bei sich und bei anderen nicht ausblendet, sondern auch zu akzeptieren, wertzuschätzen, ja vielleicht sogar zu lieben imstande ist. Alles andere ist nur mit einer Simulation von Gefühlen möglich. Schauen wir abschließend noch einmal genauer hin, welche Rolle die elektronischen Medien bei der medialen Neukonstruktion des Ich spielen. Die Medien und hier vor allem die Unterhaltungsmedien werden gebraucht, um mangels eigener Interessiertheit und mangels eigener Antriebskräfte keine Langeweile, um Passivität aufkommen zu lassen. Sie ermöglichen einem das Mitfühlen, lassen einen spüren, was zu einem passt und wem man sich zugehörig fühlt. Sie sagen einem, wie es geht und was man in unterschiedlichsten Lebenslagen tut. Also das, was wir gestern ausgiebig unter dem Begriff des funktionierenden Menschen diskutiert haben. Sie sagen einem, wie es geht und was man in den unterschiedlichsten Lebenslagen tut, weil man nicht mehr an den eigenen inneren normativen Steuerungssystemen herankommt, beziehungsweise nicht mehr an diese gebunden sein möchte. Vor allem aber lassen sie einen spüren, dass man nicht alleine ist, sondern dabei ist und am Geschehen Anteil hat und mit ihm verbunden ist. Gilt bereits für die angebotenen Medien, dass sie für Menschen, die ihre Persönlichkeit entgrenzen wollen, eine notwendige Voraussetzung sind, um sich als aktive, fühlende, lebendige, beziehungsfähige, verantwortliche Subjekte zu fühlen, so gilt dies noch um vieles mehr für jene elektronischen Medien, die wir selbst steuern können. Ein Leben ohne sie ist für die meisten von uns inzwischen kaum noch vorstellbar. Die sogenannten sozialen Medien, also Facebook, Twitter, YouTube oder Instagram, aber auch Foren und Chatrooms, erlauben es Nutzern, sich untereinander auszutauschen und mediale Inhalte einzeln oder in Gemeinschaft zu gestalten. Je größer die selbstbestimmte Gemeinschaft, desto weniger allein und isoliert erleben sich die Freunde oder Followers. Auch lässt sich sagen, je vertrauter das Verbundensein mit den anderen ist, desto mehr eignet sich der Aufenthalt in sozialen Netzwerken, um seine Befindlichkeiten, Nöte, Fantasien oder Begehrlichkeiten mitzuteilen und auszutauschen. Die sozialen Medien ermöglichen heute das, was in vormoderner Zeit vom kollektiven Wir zu leisten war und was bei modernen Menschen die Individuation mit ihren inneren Strukturbildungen leistet. Diese Unabhängigkeit, Freiheit und Autonomie ermöglichenden psychischen Strukturbildungen werden von entgrenzt lebenden Menschen zwar deaktiviert, aber doch nicht so abgrundtief in Frage gestellt, wie es zunächst den Anschein hat. Denn es geht dem ich-orientierten Menschen ja vor allem um seine individuelle Selbstbestimmung. Allerdings werden die Autonomie ermöglichenden inneren Strukturen immer weniger genutzt, weil sie zu begrenzt, zu bindend, zu ambivalent erlebt werden. Die mediale Ich-Konstruktion ermöglicht es in der Tat ein hohes Maß an Selbstbestimmung. Wo sie aber zum Zwecke der Entgrenzung der eigenen Persönlichkeit mit der Deaktivierung der eigenen Bindungskräfte, des eigenen Denkens, Fühlens, Wollens, Urteilens einhergeht, schafft sie gleichzeitig eine enorme Abhängigkeit von diesen Medien. Oder mal das Ganze positiver formuliert: Das Nutzen der neuen, der selbstgesteuerten Medien bedeutet nicht automatisch, dass jeder, der sich stundenlang in sozialen Medien aufhält, den Bezug zu seinen eigenen Gefühlen und Antriebskräften verlieren muss. Man kann diese Medien ebenso nutzen, um seinen eigenen emotionalen Bindungskräften, seiner eigenen Fähigkeit zu lieben, zu vertrauen, zu vermissen oder sehnsüchtig zu sein, Ausdruck zu geben. Auch ist nicht zu übersehen, dass gerade das Internet mit seinen Plattformen und Foren anonyme eigene Gefühlsäußerungen und Shitstorms möglich macht, die im öffentlichen und beruflichen Leben heute unvorstellbar sind. Das Problem sind deshalb nicht die sozialen Medien, sondern ein ich-orientiertes Entgrenzungsstreben, das auf das mediale Verbundensein existenziell angewiesen ist, um sich selbst noch verbunden und lebendig spüren zu können. Wie hilfreich und zugleich fragwürdig mediales Verbundensein sein kann, mag der sprechende Assistent illustrieren, den man sich wie einen guten Geist und Alleskönner vorstellen muss, der in einem Lautsprecher sitzt. Google zum Beispiel bietet ihn in einer Version für den Haushalt an. Dieser gute Geist hat immer seine Ohren gespitzt, um das Gewünschte sofort in die Tat umzusetzen. Ich muss nur noch sagen, dass es heute Kartoffeln geben soll, und der gute Geist gibt mir Schritt für Schritt Anweisungen, was zu tun ist. Damit das Ganze nicht zu purer Arbeit ausartet, sondern ich das Schälen der Kartoffeln auch genießen kann, rufe ich ihm Konstantin Wecker zu. Sofort nennt er mir einige Titel, die mehr oder weniger meinem Geschmack entsprechen. Ich antworte mit einem Titel und schon kann ich beim Kartoffelschälen über die Bedrohung des Friedens nachdenklich werden. Natürlich ist der Assistent, der im Lautsprecher die Ohren spitzt, auch lernfähig und wird mir beim nächsten Wunsch in diese Richtung gleich den richtigen Titel an erster Stelle nennen. Zwischendurch teile ich meinem elektronischen Assistenten mit, was alles eingekauft werden muss und dass er dies auf den Einkaufszettel meines Handys schreiben soll. Auch fällt mir gerade ein, dass die Waschmaschine im Untergeschoss in Gang zu bringen ist, was er auf Zuruf prompt erledigt. Hier muss allerdings noch etwas nachgebessert werden und eine Schnittstelle nachgerüstet werden. Denn die Waschmaschine sollte von alleine wissen, wann vom Gesamtstromverbrauch her die günstigste Zeit für das Waschen ist, sodass ich selbst nicht mehr daran denken muss. an das Versenden der elektronischen Geburtstagsgrüße mit einem kräftig gesungenen Happy Birthday to you, brauche ich meinen Assistenten gar nicht mehr zu erinnern. Die Geburtstagsdaten und die Mailadressen habe ich ihm neulich schon für das nächste Jahr zugeflüstert und zugespielt. Das wird er, ohne mit der Wimper zu zucken, pünktlich jeweils morgens um 8 Uhr erledigen und viel Freude bei meinen vielen Freundinnen und Freunden auslösen. Allerdings habe ich ihm auch gesagt, bei wem er lieber, weil die Betreffenden doch ein paar Streicheleinheiten mehr brauchen können, bei denen er lieber ein zärtlich gesungenes »Wie schön, dass du geboren bist« einspielen soll. Dass der allerliebste Mensch, meine Frau, die sich an der psychologischen Beratungsstelle in Tübingen mit den Ehestreitigkeiten ihrer Klienten und Klientinnen herumplagt, etwas Aufbauendes brauchen kann, das sollte allerdings schon authentischer, spontaner und glaubwürdiger rüberkommen als die Geburtstagsgrüße. Weshalb ich dies zwischendurch immer eigens meinem Assistenten in Auftrag gebe und ihn bitte, die Worte, du bist doch der allerbeste und allerliebste Mensch in meinem Leben, im O-Ton, also von mir gesprochen, übers Handy mitzuteilen, sobald er feststellen kann, dass das Handy nach der Sitzung bei meiner Frau wieder angeschaltet ist. Ich höre mal lieber auf, an dieser Stelle von meinem medialen Assistenten zu sprechen, obwohl der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind, wie er sich nicht nur zu einem nützlichen, sondern eben auch zum Sprachrohr und zum Agenten meiner simulierten Persönlichkeit machen ließe. Und immerhin bin ich bei diesem Beispiel noch immer der ihn steuert. Man kann sich die ganze Geschichte ja auch so vorstellen, dass der Assistent von sich aus mir die unterschiedlichsten Vorschläge macht, mit welchen Eigenschaften, Gefühlen und Wertschätzungen er zu kommunizieren imstande ist und ich auf Zuruf darauf auswähle. Das wäre dann so das Second Life mit Avataren, spielt sich dann nicht mehr im virtuellen Raum, sondern eben im realen Beziehungsgeschehen aus. Das genannte Beispiel macht das Doppelgesicht einer medialen Ich-Konstruktion deutlich. Solange es um Arbeitserleichterungen oder Wissen oder Informationen geht, ist digitale Technik tatsächlich faszinierend. Ganz anders, wenn es um Aspekte der eigenen Persönlichkeit geht und um die Neukonstruktion psychischer Eigenkräfte, mit denen wir auf die Wirklichkeit, auf andere Menschen und auf uns selbst bezogen sind. Die Auswirkungen, die das Entgrenzungsstreben dann hat, wenn man sich anschickt, das Seelenleben neu zu erfinden, sind vor allem deshalb dramatisch, weil es dabei zu einer umfassenden Außenorientierung und Abhängigkeit von Medien und meist suggestiven Psychotechniken kommt. Ich-orientierte Menschen tun sich immer schwer damit, noch eigene Gedanken zu entwickeln, eigene Gefühle zu spüren, noch einen eigenen Willen und eigene Interessen zu haben, eigene Fantasien zu entwickeln und selbst Entscheidungen zu fällen, ohne einen Coach oder Berater zu brauchen. Kurzum, sie tun sich schwer, von innen heraus aktiv und lebendig zu sein. Obwohl die Technik von sich aus kein Interesse an der Abhängigkeit des Menschen von ihr hat, kommt es auf Seiten ich-orientierter Menschen zu einer mehr oder weniger starken Abhängigkeit des Selbsterlebens von der Kreativität der Technik. Das Wirkmächtige der psychischen Antriebskräfte soll deshalb in den erzeugten Wirklichkeiten und Medien außerhalb des Menschen präsent sein, sodass er selbstbestimmt über sie verfügen kann und also zum Beispiel darüber entscheiden kann, ob und welche medialen Gefühlsangebote er mitfühlen will oder nicht. Psychologisch gesehen lässt sich diese partielle Rekonstruktion des Seelenlebens am ehesten als Externalisierung verstehen, bei der psychische Funktionen an etwas außerhalb des eigenen Selbst delegiert werden, gleichzeitig jedoch als Selbstaspekte, also als Aspekte des eigenen Selbst wahrgenommen werden. So macht es Sinn, dass die kreative Technik à la Apple sich dann eben iPhone, iPad, iCloud, iTunes und so weiter nennt, weil sie genau diese Funktion hat, das eigene Denken, Fühlen und Handeln als Aspekte des Ichs an die technischen Wunderwerke zu delegieren. Manchen wird der Begriff der Delegation in den Arbeiten von Horst Eberhard Richter über die Eltern-Kind-Beziehung oder in den Arbeiten von Jürg Willi über Partnerbeziehungen bekannt sein, in denen es dann zu bestimmten Kollusionen, also zu bestimmten Zusammenspielen und Interaktionen dieser Partner kommt, nämlich zu existenziellen Zusammenspielen und Abhängigkeiten. Ähnliches ließ sich über die Entgrenzung der eigenen Persönlichkeit sagen, wo das Kreative an die vor allem mediale Technik delegiert ist und es zu einer existenziellen Abhängigkeit von ihr kommt. Ob die eigene menschliche Kreativität tatsächlich externalisiert und an die technischen Wunderwerke delegiert wurde und dem Einzelnen dann nicht mehr zur Verfügung stehen, lässt sich empirisch relativ einfach daran erkennen, ob die Betroffenen noch einen direkten Zugang zu ihren eigenen Seelenkräften haben. Für eine Externalisierung und Delegation spricht, wenn jemand, sobald er nicht mehr über die Kreativität der Technik verfügen kann, mit sich selbst und mit anderen auch nichts mehr anzufangen weiß. Man muss sich nur vorstellen, dass einem das Handy verloren geht oder kaputt geht oder gestohlen wurde, noch aussagekräftiger ist eine detaillierte Antwort auf die Frage, wie es einem an einem Wochenende ohne Elektrizität, und zwar auch ohne Akku-Elektrizität, ergehen würde. Eine solche Vorstellung kann einem ganz schnell deutlich machen, ob man sich ohne elektronische Medien, ohne den Zugang zu simulierter Wirklichkeit und antrainierter Sozialität nur fremd, leer, hilflos und von allen guten Geistern verlassen erlebt, oder ob man mit sich und mit anderen noch etwas anfangen kann und also mit fromm gesprochen aus eigenen körperlichen, seelischen und geistigen Eigenkräften schöpft. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.